Da gibt es eine kurze Besprechung, also warten wir noch mal kurz. Guten Morgen, ich freue mich immens bei euch zu sein und danke an meine Eltern für die liebe Einladung, hier sein zu dürfen und das Wort Gottes teilen zu dürfen. Ich freue mich so sehr, dass ich ein Überbringer der guten Nachricht sein darf. Ja? In der Welt gibt es so viele schlechte Nachrichten und das ist schön, dass mir der Herr das ans Herz gegeben hat, für mein Leben die gute Nachricht weiterzubringen. Und das machen wir heute. Wir schauen uns an, was die gute Nachricht ist, die der Herr uns gegeben hat. Ich beginne vielleicht mit einem kleinen Witz. Wer von euch hat gerne einen Witz? Ja, fangen wir mit einem Witz an. Und zwar ist es ein Kärntner Witz und da geht es um, und Entschuldigung mein Hochdeutsch. Ja, ich war 5 Jahre im pastoralen Dienst in Wales und da habe ich halt, was die auf Kärntnerisch geredet, leider sicherlich verstehen mir die wohl. Und irgendwie die Leute dann so, wir verstehen nichts und so. Und dann hat man mich gerügt, ich möge doch Hochdeutsch sprechen. Und das hat sich dann so jetzt eingeprägt, wenn ich so eine Gruppe Leute vor mir sehe, dann rede ich Hochdeutsch. Okay, also bitte mein Hochdeutsch zu verzeihen. Da war eben, mein Papa redet auch Hochdeutsch. Also, wo war ich? Ah ja, Witz, genau. Das ist ein Kärntner Witz. Da geht es um eine Dachdeckerpartie. Ja, und die sind in so einer Kirche, ganz am Kirchturm, am Spitz oben. Und da tun sie das Dach neu decken. Und die arbeiten da oben in der prallen Sonne. Und dann plötzlich schlägt es Mittag, 12, ja, in der Kirche. Und die strecken sich so, endlich Mittagspause. Und der Franz rutscht ab, fällt über die Ecken vom Dach runter und bleibt mit der Jacke am Minutenzeiger hängen von der Kirchturmuhr. Und die anderen sagen, naja, was machen wir jetzt? Gehen wir halt da weg, gehen wir mal Mittagessen. Dann sitzen sie unten beim Mittagessen, jeder packt die Außen aus. Und der Chef kommt daher und sagt, ja, wo ist denn heute der Franz? Kommt der nichts Mittagessen? Und die anderen sagen, nein, der kommt erst um halber. Also das ist, das ist mein Kärntnerwitz, okay. Weiß nicht. So, wie mein Papa schon gesagt hat, mein Name ist Steve und ich bin hier aufgewachsen in der Gemeinde, sogar in dem Haus. Mein Zimmer war da oben irgendwo. Und bin dann auf die Bibelschule gegangen und habe dort die Ausbildung zum Pastor gemacht. Ja. 2 Jahre intensives Studium und dann 2 Jahre Praxis dazu und dann bist du fertig, dann kriegst du einen Titel und ja, wunderbar. Und nachdem war ich dann 5 Jahre, wie gesagt, also ich habe noch einige Jahre dort, war ich in Amerika, bin ich dort geblieben, habe dort gearbeitet in dieser Gemeinde, habe ein bisschen mitarbeiten, mithelfen dürfen. Alles Mögliche machen dürfen, wo ich wirklich erstaunt war. Ja, die Leute haben mich mitgenommen mit dem Flugzeug nach Asien und nach Australien und habe ich gefilmt und alle möglichen Sachen erlebt, die man als junger Mann normalerweise nicht so zu sehen bekommt. Dafür bin ich sehr dankbar. Es war eine wunderbare Zeit in meinem Leben. Ich glaube, so ist der Herr. Der Herr, der öffnet einem manchmal Türen, weißt du, wenn man nicht unbedingt einschränkt und wenn man nicht einfach unbedingt sagt, na, das bin ich nicht. Ich hätte ja auch sagen können, ich bin von Seeboden, ich nicht. Ja, das. Nichts gegen Seeboden, Entschuldigung, wenn du von Seeboden bist. Aber ich bin auch von Seeboden, also darf ich das sagen. Wenn man Gott nicht unbedingt einschränkt, dann öffnet er einen die Türen. Ich bin nicht als junger Mann rumgesessen und habe mir gesagt, ich möchte um die Welt reisen, unbedingt mit einer Kamera. Und das. Aber ich habe einfach dem Herrn das erlaubt, weißt du? Und wenn ich ihn nicht einschränke, dann macht er mir Türen auf, die mich dann später überraschen. Und dann war ich manchmal an Orten und habe gedacht, wow, wie bin ich da hergekommen? Das ist einfach die Gnade Gottes. So super bin ich nicht, das weiß ich. Ja. Er hat mir einfach die Türen geöffnet. Und das ist schön, wenn dann schwimmt man so mit. Das Leben muss kein Kampf so den Berg rauf sein. Ja. Der Herr kann uns Rückenwind schenken, wie? Wenn wir ihm vertrauen. Ja, und wenn wir auf ihn schauen und wenn wir sagen, Herr, du bist, du machst in meinem Leben. Und wie gesagt, dann war ich 5 Jahre lang in Wales, das habe ich schon erwähnt. Ja, und habe gepredigt und habe mein Bestes getan. Ich möchte eigentlich ein bisschen der Geschichte erzählen, wie der Herr mir geholfen hat, ein größerer Segen für Menschen zu sein. Mir hat einmal jemand, ein weiser alter Mann, die Geschichte erzählt. Er hat gesagt, er hat früher um Dinge gebetet, ja, für sein Leben. Ist nichts Falsches, um Dinge zu beten, ist schon okay. Ja. Aber er hat dann irgendwann gemerkt, dass er immer gebetet hat, Herr, segne mich mit dem, Herr, segne mich mit dem. Und irgendwann hat der Herr ihn dann in weiterer Folge aufs Herz gelegt, bete nicht mehr, segne mich mit dem, bete einfach, mach mich zum Segen. Ja, schau, wo du ein Segen, schau, wo du eine Hilfe sein kannst. Und der Herr hat mir da einen Bereich geholfen, eine Hilfe zu sein. Und zwar habe ich dann gepredigt und gelehrt und mein Bestes getan und wirklich aus gutem Herzen heraus. Ich wollte Leuten helfen. Ja? Und habe dann irgendwie analysiert, wo bleiben die Leute hängen, wo haben sie ihre Probleme von Gott zu empfangen. Und habe dann irgendwann fast schon gelehrt in die Richtung von, okay, meine lieben Freunde, ja, hier ist eine Liste von Dingen und das müsst ihr alles richtig machen. Ja, Schritt A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, ich weiß nicht. Aber halt einige Schritte durch und das musst du alles richtig machen. Und dann am Ende vom Gottesdienst, da ging es spezifisch um Heilung, dann habe ich die Leute gesagt, ja, okay, wenn du jetzt Heilung von Herrn empfangen möchtest und du erfüllst alle diese Voraussetzungen, dann komm nach vorne und ich bete mit dir. Erstaunlicherweise haben sich dann noch sogar ein paar Leute nach vorne getraut. Ja. Und ich, ja, Mann, voll, wie mein Papa gesagt hat, voll Glaubens und Heiligen Geist. Ja. Hab dann mit ihnen gebetet. Ja, das ist jetzt sarkastisch gemeint. Und ich habe für sie gebetet und ich habe überhaupt nichts gespürt. Ja. Und irgendwie habe ich gedacht, irgendwas passt hier nicht. Irgendwas passt, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas, ich hätte es wissen sollen, oder? Möchte man mehr. Aber ich habe irgendwas passt hier nicht. Und es war dann schlimm, weil ich hab gepredigt, ich habe mein Bestes getan, ich habe für Leute gebetet und bin mir nachher vorgekommen, wie wenn ich irgendwas Orges gemacht hätte, weißt? Irgendwas, was gar nicht okay ist. Und ich habe dann gebetet und gesagt, Herr, was soll ich vielleicht nicht mehr predigen? Ja, ist das das Problem? Oder nicht mehr über Heilung reden? Oder was mache ich? Und ich weiß noch, eines Tages war ich eingeladen in eine Gemeinde in Ried. Jetzt muss ich ein bisschen outen und ehrlich sagen, ich bin in Ried geboren. Bin dann halb echter Kern. Kann ich nichts dafür, meine Eltern haben damals dort gewohnt in der Gegend. Ja, aber ich bin hier aufgewachsen. Ich war so ein futzig kleines Baby, wo wir hergekommen sind. Und da war ich eingeladen nach Ried und habe eine Predigt vorbereitet. Und ich habe den Pastor gefragt, ja, das ist der Norbert, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mein Dad kennt ihn. Der hat ihn gefragt, okay, worüber soll ich reden? Er hat gesagt, kannst du über das Thema Heilung reden? Und das war nicht lang nach diesem... Und ich habe gesagt, nein, bitte nicht. Aber was sollst du machen? Ja, der sagt, rede über Heilung. Okay, dann habe ich halt irgendwas vorbereitet. Und dann war es am Samstagabend, 22:30 auf Nacht. Ich habe meine schöne Predigt fertig gehabt, weißt du, ausgedruckt und so. Und ich dachte, jetzt bete noch ein bisschen. Und dann auf einmal gibt mir der Herr diesen Vers. Kannst du aufschlagen? 1. Korinther 2. 1. Korinther Kapitel 2, Verse 1 und 2. Plötzlich, wenn ich sage, der Herr gibt mir den Vers, wenn ich sage, der Herr spricht zu mir, ja, dann meine ich damit nicht, ich habe ihn jetzt gehört, so wie die Maria, die jetzt Amen gesagt hat. Ja. So irgendwo im Raum, Gott spricht, oh, Steve, 1. Korinther 2. So funktioniert das nicht, okay? Was meine ich damit, wenn ich sage, der Herr spricht zu mir? Ich habe einen Eindruck im Herzen. Ja, ich spüre einfach innerlich, da ist was. Und der Herr hat mich an diesen Vers erinnert. Plötzlich hörte ich wie diesen Vers in mir oder einen Teil davon. Und da steht Folgendes, und ich, als ich zu euch kam, Brüder, schreibt hier Paulus an die Korinther, kam nicht nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit. Auf gutem Deutsch, ich habe nicht große Worte gemacht und kompliziert was erklärt, und um euch zu zeigen, wie gescheit ich bin. Ja, in heutigen Deutsch. Euch das Zeugnis Gottes verkündigend. Und jetzt kommt's. Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen. Oder ich entschied mich, unter euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Der Teil von dem Vers, da hat mich Gott plötzlich daran erinnert. Und da war ich irgendwie zuerst einmal, aber weißt du, so, dass es so lebendig ist und dass ich das so erlebe, boah, Gott hat mir gerade was irgendwie gezeigt, das ist nicht so oft, okay? Das geschieht relativ selten. Und deswegen habe ich habe wirklich den Eindruck gehabt, Gott will mir hier was sagen. Ja? Aber ich war im ersten Moment baff und gedacht, ich habe es nicht verstanden. Ja? Und ich habe gedacht, was meint er jetzt? Vielleicht gefällt ihm meine Predigt nicht, ich weiß es nicht. Dann habe ich halt die ganze Predigt dann noch umgestellt, bis 1 in der Früh. Ja. Und ich habe das Monate und eine lange Zeit lang nicht kapiert, was er mir wirklich sagen möchte. Dabei wäre es ja nicht so schwer. Ja, komm, passiert dir das auch manchmal oder bin das nur ich? Ja, Gott möchte was zeigen, ist ja an sich nicht so schwer, aber wir kapieren es manchmal nicht. Vielleicht bist du ja schneller, vielleicht bin ja ich nur so langsam. Kann ja gut sein. Aber jedenfalls, er hat mir das ins Herz gelegt. Und Paulus sagte, ich entschied mich nichts zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich habe mir gedacht, Moment, jetzt darf ich vielleicht in Zukunft nur mehr über das Thema reden, dass Jesus gekreuzigt wurde. Ich habe es nicht verstanden. Und irgendwann hat mir der Herr dann geholfen, mir zu zeigen, was er wirklich meint. Nämlich, egal worüber ich predige, egal worum es geht in meinem Leben als Christ, egal was ich von Gott möchte oder brauche, es geht immer darum, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, oder? Weil ohne dem, was Jesus für mich getan hat, kann ich gar nicht zu Gott kommen. Und über das Thema möchte ich heute sprechen, und zwar über das Thema Zugang zu dem Vater. Wie haben wir Zugang zu dem Vater? Und er hat mir einfach geholfen zu sagen, hey, er hat mir gezeigt, ich predige manchmal in die falsche Richtung. Ich gebe den Leuten noch mehr Gründe, nicht von Gott zu empfangen. Ich gebe den Leuten noch mehr Gründe, nicht im Herrn zu wachsen, wenn ich ihnen sage, du musst erst A, B, C, D, E, F. Und nichts unbedingt falsch, manchmal hilft A, B, C, D, F. Ja? Aber ich kann das nicht so präsentieren im Sinne von, du musst erst das alles tun, was ich dir sage, dann kann Gott was für dich tun. So funktioniert das nicht. Ein Wort von Gott kann dein Leben komplett verändern. Ja, so ist es. Wie das zum Beispiel hat mein Leben verändert. Ja. Ich habe dann anders begonnen zu predigen. Ja. Ein Wort von Gott kann dein Leben verändern und das, was er für uns getan hat, setzt Dinge frei in unserem Leben. Ich habe dann irgendwann gelernt, das Evangelium, ich habe es vorher angesprochen, das Evangelium, die gute Nachricht. Evangelium heißt einfach gute Nachricht. Und da bin ich so froh, dass ich die verkündigen darf. Das Evangelium, die gute Nachricht, ist die Kraft Gottes. Weißt du das? Es gibt viele Christen, die suchen nach der Kraft Gottes. Wo ist die Kraft Gottes? Wir brauchen mehr von der Kraft Gottes. Vielleicht müssen wir Gemeinde wechseln. Vielleicht müssen wir mehr beten. Ich stehe jetzt in der Früh um 5 Uhr auf und bete. Ich nicht, das würde ich nie machen. Ich würde eher länger aufbleiben und dann beten. Das ist, ja. Wir brauchen mehr von der, wie finden wir mehr von der Kraft Gottes? Müssen wir jemanden einladen? Ja, der kann vielleicht predigen, bringt die Kraft, wie auch immer. Ja, nicht unbedingt schlechte Sachen, mehr beten ist okay, jemanden einladen ist okay. Aber wo liegt die Kraft Gottes? Wo finden wir das? Schau mal auf Römer 1, 16 und 17. Römer 1, 16, 17. Hier sagt der Apostel Paulus folgende Worte. Er sagt ja, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Habe ich lange nicht verstanden. Mir war das irgendwie peinlich, über meinen Glauben zu sprechen. Ja, kennst du vielleicht, als junger Mensch kennst du vielleicht nicht, ist jetzt ein Fremdwort, ist auch okay, auch schön. Aber wie ich jung war, war es mir irgendwie peinlich, über meinen Glauben zu sprechen. Warum? Weil ich es nicht wirklich verstanden habe. Darum. Ja, weil ich gedacht habe, es geht, ja, das darfst du nicht und das sollst du und das musst du. Und dann wird es ja kompliziert, erklär das einmal jemand. Und es ist dann noch interessant, wenn du sagst, ja, ich glaube an Gott, dann kriegst du oft die erste Frage, ja, was darfst du alles nicht? Ist das schon passiert? Ja. Dann beim Roten Kreuz haben die Leute das gefragt, das war immer so die erste Frage, was darfst du alles nicht? Jedenfalls, Paulus sagt ja, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Sein Genitiv, zweiter Fall. Über das Evangelium. Ja. Denn, und hier kommt es ist Gottes Kraft. Sag mal, es ist Gottes Kraft. Steht das bei dir auch in der Bibel? Muss man den Leuten zeigen, sonst glauben sie das nicht. Das Evangelium ist, steht da ist, oder? Oder steht da enthält die Kraft Gottes? Zeigt uns die Kraft Gottes? Lehrt uns was über die Kraft Gottes? Wirkt es auch gut, ja. Ist die Kraft Gottes? Es ist, es wirkt die Kraft Gottes. Ja? Ohne Evangelium keine Kraft Gottes. Einverstanden? Ja. Und was ist das Evangelium, die gute Nachricht? Das, was Jesus Christus für uns getan hat am Kreuz. Als er, der Sohn Gottes, am Kreuz für uns starb, hat er uns die Tür geöffnet und den Weg geöffnet zum Vater. Er hat die Kraft Gottes erst möglich gemacht, dass wir die in unserem Leben überhaupt empfangen und finden. Denn es ist die Kraft Gottes zur Errettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Dieses Wort hier, die Kraft Gottes zur Errettung, das Wort hier Errettung bedeutet so viel mehr als, ich komme eines Tages, wenn ich dann sterbe, nicht in die Hölle. Und wenn das das Einzige ist, was wir als Christen kennen, ist schon einmal gut, oder? Ist schon einmal ein Fortschritt, oder? Ja? Ist schon einmal super, dass wir durchs Leben gehen und wissen, hey, der Herr hat uns errettet, Gott sei Dank, ja, da kann man wirklich Gott sei Dank sagen. Er hat seinen Sohn geschickt, er ist für meine Sünden gestorben und das war's. Genau. Und wenn ich an ihn glaube, die Bibel sagt, wenn ich an ihn glaube, so bin ich errettet. Ja? Und so komme ich, so weiß ich, wie dann meine Destination ausschaut, wenn du so möchtest. Aber das Wort hier Errettung bedeutet nicht nur nicht in die Hölle kommen. Okay? Wenn du das Wort betrachtest, bedeutet es einmal retten oder von etwas zu retten. Ja? Jemanden zu befreien oder freizusetzen, jemanden zu schützen, jemanden zu heilen. Dass es jemandem gut geht oder jemanden wiederherstellen. Jemanden oder etwas wiederherstellen. Der Herr möchte uns wiederherstellen. Der Herr kann uns wiederherstellen. Der Herr kann Dinge in unserem Leben wiederherstellen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Manchmal raubt uns das Leben von Dingen, oder? Ja, wir machen schlechte Erfahrungen, uns geht ein Haufen Zeit vor. Der Herr kann das wiederherstellen. Der Herr kann Dinge in unserem Herzen wiederherstellen, wie nur er das kann. Aber wie kann er das? Nochmal, das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung. Wenn wir Wiederherstellung brauchen in unserem Leben, in unserem Herzen von irgendetwas, wo finde ich es? Im Evangelium. In dem, was Jesus Christus für mich getan hat. Wenn ich Heilung brauche für meinen Körper, wo finde ich die? In Jesus Christus, in dem, was er für mich getan hat. Ich habe hier aufwachsen dürfen in diesem Haus und viele Dinge miterleben. Ich habe erlebt, wie ein Kind, das so 5 Jahre alt war, Heilung von Gott empfangen hat. Der hat sich keinen Stress angetan, ja, kleiner Bub. Der hat einfach gesagt, ja, ich glaube dir. Und das war wirklich von etwas, wo die Ärzte nicht helfen konnten, okay? Und das ging so. Kleiner Bub, 5 Jahre alt. Warum? Weil Gott genial ist. Gott ist viel genialer als wir Menschen. Wir Menschen würden es wirklich so machen. Naja, du hast hier eine Liste von Dingen, die du alle machen musst. Und wir machen das auch so als Menschen, oder? Beobachte mal unsere Geschichte. Aber Gott ist doch viel genialer. Gott sagt, es gibt eine Bedingung, und zwar, dass du glaubst an meinen Sohn Jesus Christus. Das ist Gottes Bedingung. Mir gefällt es, wenn die Leute so predigen und sagen, ja, in der Bibel, wenn es um Heilung geht, gibt es immer Bedingungen, meine lieben Freunde. Und stimmt auch, es gibt eine Bedingung, nämlich die, dass ich glaube. Das ist die Bedingung. Aber das Schöne ist, das kann ein fünfjähriges Kind. Das kann jeder. Ja, jeder kann glauben. Das ist das, was Gott von uns möchte. Er möchte Glaube von uns. Glaube an ihn, dass wir ihm vertrauen. Wenn ich Gott glaube, dann vertraue ich ihm, oder? Und das ist ein Prozess, den wir lernen unser ganzes Leben lang. Heute noch gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich lernen muss, Gott zu vertrauen. Und ich habe gemerkt in meinem Leben, dass ich oft die Kraft Gottes und das Eingreifen Gottes nicht so erlebt habe, weil ich mir vorher selber gerichtet habe. Anstatt einmal Gott zu vertrauen und sagen, hey, ist es okay? Ich vertraue ihm. Ich habe ihm das hingelegt. Ich habe im Glauben zu ihm geschaut. Er wird schon richten. Richte es mal dann irgendwie selber. Und das ist dann nur eine halbe Lösung. Ja? Das ist dann immer nur temporär. Das geht so irgendwie, kratzt du dann durch. Und irgendwann musst du dann lernen zu sagen, hey Herr, ich vertraue dir jetzt wirklich, jetzt auf echt. Ja. Und sich daran erinnern, hey, er ist Gott. Er hat ja Himmel und Erde geschaffen, da diese ganzen Berge und so. Er kann schon was. Er hat schon was drauf. Ja. Sein Arm ist nicht zu kurz, sagt die Bibel. Ja, stimmt doch. Der ist so wie Barbapapas, wo die Arme so hat. Das war meine Lieblingssendung als Kind. Sein Arm ist, daran habe ich gedacht, als Kind, wirklich, wie ich den Vers gehört habe, sein Arm ist, habe mir das so bildlich vorgestellt. Heute weiß ich, er ist einfach überall, wo er sein muss. Deswegen sagt Gott, weil ich glaube, deswegen sagt Gott, er stellt sich vor und er sagt, ich bin. Ich bin der, ich bin. Im Fall, ich bin der Steve. Ja, der ältere Sohn vom Pastor oder der Glatzerte, ist leichter zu merken. Gott stellt sich vor und sagt, ich bin der, ich bin. Warum macht er das? Weil er alles ist, was du brauchst, deswegen. Und ganz egal, welcher Mensch es ist, wo der lebt, in welcher Zeit der lebt und was der braucht, Gott ist. Gott ist das, was er braucht. Ja? Gott ist der Trost, Gott ist der Frieden, er ist die Liebe. Zugang zu dem Vater, wie haben wir Zugang zu dem Vater? Schauen wir in Römer 5 rein. Ich habe einiges an Versen mir vorbereitet, weil ich weiß, mein Papa lehrt auch immer gut und da lest er auch viel. Und ihr könnt mithalten. Sagen wir mal so, das war mein Gedanke, ihr seid sicher nicht überfordert. Das war mein Gedanke. Jetzt darf ich mich austoben. Ich war noch nie, darf ich das kurz sagen, ich war noch nie in der Gemeinde, wo die Leute so schön und so toll mitsingen. Wirklich. Liegt vielleicht daran, dass wir in Kärnten sind, ich weiß nicht. Ich war wirklich überwältigt beim Lobpreis. Wow. Wer von euch war im Chor in der Schule? Darf ich nochmal anschauen? Ich war im Chor. Ja, da. Das, gerne sind alle im Chor, oder? Eben. In Oberösterreich, wenn du fragst, wer immer im Chor, hast du so 3, 4 Halbherzige. Nichts gegen die Oberösterreicher, sind auch lieb. Okay, Römer 5, Vers 1 und 2. Nachdem wir nun aufgrund, das ist eine schöne Formulierung, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, geschieht das irgendwann jetzt in der Zukunft? Hoffen wir mal drauf, vielleicht geht sich das aus, wie sie in Nordösterreich sagen. Nein, nachdem wir nun für gerecht erklärt wurden, ja, und aufgrund des Glaubens, danke, aufgrund des Glaubens, wie werden wir für gerecht erklärt? Aufgrund des Glaubens. Aufgrund dessen, dass wir alles richtig gemacht haben. Aufgrund dessen, dass der Papa ein Pastor ist. Aufgrund dessen, dass ich oft genug in die Gemeinde gekommen bin. Ah, jetzt wird es ein bisschen brenzliger. Aufgrund dessen, dass ich genug ins Opfer gegeben habe. Nein, aufgrund des was? Aufgrund des Glaubens. Und hoffentlich tun wir diese positiven und richtigen Dinge aufgrund des Glaubens. Ja, richtig zu leben und die richtigen Werke sind wichtig. Nur, die sollen aufgrund des Glaubens geschehen und nicht umgekehrt. Wir können Gott nicht beeindrucken mit unseren tollen Leistungen. Weißt du, warum ich das weiß? Ich habe es probiert, wirklich. Ich habe es probiert. Und ich habe zum Herrn gesagt, weißt du, wie ich 12 war, habe ich da schon ein Buchshop gemacht, so wie die Rosalinde jetzt. Und ich habe gesaugt den Gottesdienstraum und ich habe wirklich eine Liste gegeben. Wie super, ja. Und dann habe ich irgendwann im Alten Testament gelesen, dass unsere eigene Gerechtigkeit ist wie schmutzige Lappen. Warst du schon mal beim Mechaniker? Die haben so Putzfetzen, wo sie den Öl starb. Herr Wildmann, lange nicht Öl gewechselt, ja. So geht es mir immer. Autos sind für mich ein fremdes Thema. Ich habe zwei Motoren in meinem Leben repariert. Ein Moped und einen Rasenmäher. Ja? Und die beide waren dann noch viel kaputter als vorher. Und hat dann viel mehr gekostet, sie zu reparieren, als hätte ich es einfach gleich. Jedenfalls, beim Mechaniker, da haben sie so Putzlappen, kennst du das, so das Öl und so. So sieht Gott unsere eigene Gerechtigkeit. Deswegen glaube ich, glaube das wirklich, je mehr ich im Wort Gottes lese, komme ich zu der Überzeugung, für Gott ist das Gegenteil von Gerechtigkeit nicht unbedingt Ungerechtigkeit, sondern Selbstgerechtigkeit. Ja? Weil unsere eigene Gerechtigkeit zählt vor Gott gar nichts. Und ich habe es probiert, ich habe Gott versucht zu motivieren, mehr für mich zu tun. Ich habe doch so viel für dich getan. Ja? Und es ist, ich habe keine Antwort bekommen, ja, von Gott, ich habe keinen Eindruck gehabt, es ist nichts geschehen, es ist nichts weitergegangen. Ja, funktioniert nicht. Also, glaub mir das einfach mal, ja, und probier das gar nicht, sondern vertraue einfach dem Herrn. Okay, dann ersparst du dir einiges. Wo waren wir stehen geblieben? Ah, ja, Römer 5. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens, ja, für gerecht erklärt wurden, da gebe ich nachher noch ein Beispiel, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch unseren Herrn Jesus Christus haben wir Frieden mit Gott. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir Frieden mit Gott haben, und es ist wichtig, dass wir seine Kinder sind. Weil in der Bibel siehst du verschiedene Gruppen von Menschen beschrieben, unter anderem auch Feinde Gottes. Und ein Feind Gottes willst du nicht sein. Lies mal im Alten Testament, dann weißt du, was ich meine. Ja? Ist eher ungut. 5 Vers 2, sei froh, dass du ein Kind Gottes bist. 5 Vers 2, durch ihn haben wir auch, hier kommt's, durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben und wir sind stolz auf die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen. Ich möchte mal zu einem Punkt kommen, wo es hier steht, aufgrund des Glaubens sind wir für gerecht erklärt worden. Wenn man das ein bisschen versteht, Gerechtigkeit von Gott und so weiter. Als ich ein Kind war und in der Volksschule war und so weiter, war ich britischer Staatsbürger. Das war dann einfach so damals von Gesetzes wegen, was immer dein Vater ein Staatsbürger war, hast du einfach geerbt. Ja, war einfach so. Ihr wisst, dass euer Pastor ein britischer Staatsbürger ist, oder? Hab jetzt ein Geheimnis. Alle schauen mich so an. Haben wir gedacht, oh weh, hab jetzt ein Geheimnis verraten. Ja. Jedenfalls, als ich dann 12 war, haben die irgendwie die Rechtslage geändert und gesagt, ja, ich kann jetzt österreichischer Staatsbürger werden und auch die englische beibehalten. Ah, also ich habe zwei Pässe. Kann man dann so mischen an der Grenze, welchen nehme ich? Und jedenfalls, dann haben sie, meine Eltern haben das für mich angesucht, ich war in der 12 und haben die Gebühr bezahlt und so weiter. Und dann bekam ich so einen Wisch hochoffiziell zugeschickt, ein Dokument, Entschuldigung, ein Wisch. Und da stand oben, Erwerb der Staatsbürgerschaft durch Erklärung. Oder das hängt was? Ja. Durch Erklärung. Ja, also als ich 12 war, wurde ich zum österreichischen Staatsbürger erklärt. Ja. Der damalige Landeshauptmann Leopold Wagner, danke, hat da unterschrieben. Ja, und jetzt war ich österreichischer Staatsbürger. Seit dem Zeitpunkt war ich dann österreichischer Staatsbürger und bin noch. Ja. Okay, ich habe die Staatsbürgerschaft bekommen durch Erklärung. Und so ist es mit der Gerechtigkeit vor Gott. Ja. Denn österreichischer Staatsbürger ist man entweder oder man ist es nicht. Und wenn du jetzt Staatsbürger in einem anderen Land bist, ist es auch super. Okay, das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt jetzt in diesem Beispiel ist nicht zu sagen, Österreicher ist besser als jeder andere. Okay, meine Frau ist Ami zum Beispiel, ja, auch schön. Meine Kinder sind beides Österreicher und Amitierchen. Mein Vater ist Brite, wie schon gesagt. Ja. Aber mit der österreichischen Staatsbürgerschaft verhält es sich so, entweder man ist ein österreichischer Staatsbürger oder man ist es nicht. Ja? Und dann hat man einen Reisepass oder irgendein Dokument, Staatsbürgerschaftsnachweis, und das zeigt mir dann, bin ich einer oder bin ich keiner. Und so ist es mit der Gerechtigkeit vor Gott. Gerecht ist man entweder oder man ist es nicht. Okay, ich bin jetzt österreichischer Staatsbürger, ich wohne in Denver, in Colorado. Jetzt kann ich mich sehr amerikanisch verhalten. Ja? Ich kann amerikanisches Kleidung tragen, in der Früh schon zum Starbucks, Mittag McDonald's. Ja? Kann seinen Pickup fahren, kann die amerikanische Fahne schwingen, Cowboy-Hut anziehen, ja? Republikaner wählen, na, das darf ich nicht. Aber ich kann mich sehr amerikanisch verhalten den ganzen Tag. Jetzt die Frage, macht mich das zum Amerikaner?
Nein.
Oder? Nein, macht mich nicht zum Amerikaner. Die Leute glauben vielleicht, ich bin Amerikaner, wenn sie mich so anschauen. Aber es macht mich nicht zum Amerikaner. Umgekehrt kann ich in Österreich wohnen und kein Österreicher sein und ich kann jeden Tag Schnitzel essen, dann Kaffee und Apfelstrudel. Kann mir jede Sendung im ORF anschauen, ja, Millionen Show jeden Montag. Kärnten heute. kann den ganzen Tag nur Radio Kärnten hören und die ganzen, ist ja alles schön, ist keine Kritik, ich sage, die ganzen Kärntner Lieder hören und so weiter und mit der Lederhosen rumrennen, aber wenn ich kein Österreicher bin, macht mich das zum Österreicher? Nein. Oder? Ja. Nun, wenn einer schon ein Österreicher ist, erwartet man gewisse österreichische Verhaltensweisen von ihm, oder? Schon irgendwo. Vielleicht einmal, dass er Deutsch kann oder so, wäre schon toll, oder? Wenn jemand schon einen österreichischen Pass hat. Das ist auch keine Kritik, ich sage nur. Und so verhält es sich mit der Gerechtigkeit vor Gott. Das ist wie eine Staatsbürgerschaft, okay? Und es gibt Leute, die verhalten sich sehr christlich. Aber ob die jetzt gerecht sind vor Gott, wie geschieht das? Durch Glaube an ihn. Und dadurch, dass er uns gerecht erklärt hat, oder? So wie in meinem Fall. Ich habe die österreichische Staatsbürgerschaft durch Erklärung. Der Landeshauptmann hat das unterschrieben, so wurde ich österreichischer Staatsbürger. Du bist vielleicht österreichischer Staatsbürger schon durch Geburt. Ja? Und so werden wir zu, wenn du so möchtest, Staatsbürger des Himmels. Ja? Durch die neue Geburt. Was ist die neue Geburt? Ein Mensch entscheidet sich bewusst, ich glaube an Jesus Christus. Jetzt echt. Und ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist. Und ich glaube, dass er am Kreuz gestorben ist. Warum? Damit ich das nicht muss. Und ich glaube, dass er alles richtig gemacht hat in seinem Leben. Warum? Damit ich das nicht muss. Und ich strenge mich jetzt nicht mehr an, fortan, ich kann auch gebildete Worte finden, fortan, strenge mich nicht an, mein ganzes Leben gut genug für Gott zu sein, sondern ich schaue auf ihn und ich vertraue ihm. Und ich sage ihm Danke für dieses Geschenk. Weißt du, das ist ein Geschenk, das Gott uns gibt. Das kannst du nachlesen in Römer 6, da geht es noch ein Kapitel weiter. Schauen wir noch geschwind rein. Römer 6, 23, oder ich lese es einfach vor. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, das Geschenk Gottes aber. Ah, bekommst du gerne ein Geschenk? Ich habe meiner Frau was bestellt, so ein Pullover, während ich hier bin, weil meine Frau so abgeht. Ja. Jetzt habe ich einen Pullover bestellt im Internet und zugeschickt und sie hat das nicht gewusst. Jetzt kommt die Schachtel mit ihrem Namen drauf und sie hat ein bisschen Panik gehabt, hat sie mir erzählt. Sie hat das irgendwie nicht erwartet, war total überrascht, weil ich nichts gesagt habe. Ja. Und hat gedacht, habe ich das jetzt irgendwie bestellt und vergessen? Wo kommt das her? Ja. Aber sie hat ein Geschenk bekommen. Dann hat sie es aufgemacht, oh, der Pulli, den ich mir schon gewünscht habe. Ja. Jedenfalls. Bekommst du gerne ein Geschenk. Ja? So ist es mit Gott. Gott gibt uns ein Geschenk. Das ist das Gnadengeschenk Gottes. Ich lese weiter. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben. Nochmal wie in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist ein Geschenk Gottes. Wir können es nicht verdienen. Wir können probieren, aber wird eh nichts. Also mein Rat an dich, probier es gar nicht. Ja. Wird eh nichts. Wie gesagt, ich war schon relativ brav. Aber sogar bei mir hätte es nicht. Errettung ist ein Geschenk. Wann beginnt das ewige Leben? Johannes schreibt an Leute im ersten Johannesbrief, ich lese euch das vor, ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Schon jetzt. Nicht einmal später. Nach unserem Tod, dann werden wir zu Kindern Gottes. Er sagt, jetzt sind wir Kinder Gottes. Wann von dem Moment an, wo ein Mensch bewusst sich entscheidet, ich glaube an ihn, und bewusst das ausdrückt, und bewusst diesen Schritt nimmt, das öffnet uns den Zugang zum Vater. Er öffnet uns den Zugang zum Vater. Preist dem Herrn. Ich möchte, dass du mit mir Epheser 2 aufschlägst. Aufschlagen tust. Aufschlagst. Und dann lesen wir noch ein paar Verse. Ich predige zumeist nicht zu lang. Also ich hoffe, das stört dich nicht. Ich denke auch an den Kaffee nachher. So wie du vielleicht auch. Hast du Epheser 2 schon gefunden? Ich rede nur irgendwas, damit du Epheser 2 findest. Wir beginnen in Vers 8. Vielleicht kannst du mitlesen. Ja, also. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden, aufgrund des Glaubens. Gehört also beides dazu. Ja? Durch Gottes Gnade, dass er sich entschieden hat, ich bin euch gnädig. Wie auch immer man das formuliert, ich weiß nicht. Durch seine Gnade, ist egal, sind wir gerettet worden. Was bedeutet das? Gott beurteilt nicht unser Leben, jetzt ABC, genau, was ich alles richtig und falsch gemacht habe, sondern er lässt das mal beiseite und er rettet uns einfach durch Gnade. Weil wenn es für auf unseren Taten jetzt bestünde, um die Konjunktiva voll auszuschöpfen, wird sich das nicht ausgehen. Ja? Denn das Wort Gottes sagt, das Gesetz ist ja Gesetz. Was Gott für richtig und falsch empfindet, kannst du im Alten Testament alles im Detail nachlesen. Jetzt haben wir eine Frage. Glaubst du, hat Gott irgendwie seine Meinung geändert im Neuen Testament? Ist es irgendwie zum Softie geworden? Ja, ist eh wurscht. Sonst sitzt sie dann allein im Himmel, ist auch nicht cool. Lassen wir halt ein paar Leute rein, ist eh wurscht. Nein, so nicht. Nein? Einverstanden? Ja? Nein, das, was Gott für richtig und falsch empfindet, ist immer noch gleich. Kannst du im Detail nachlesen. Nur der Punkt ist der, jemand anderer hat die Voraussetzungen für uns erfüllt. Das bedeutet Gnade. Denn durch Gnade seid ihr errettet worden aufgrund des Glaubens. Wie komme ich da rein? Durch den Glauben, haben wir schon besprochen. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Nichts, sagen wir nichts. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Warum? Warum hat Gott das so gemacht? Steht hier, genau. Steht hier im nächsten Abschnitt. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. Mir gefällt diese Übersetzung. Ich habe früher mal von Elberfelder gepredigt und da musst du das noch übersetzen in heutiges Deutsch, was versteht. Ja, da spare ich mir den Schritt. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Das Wort hier Meisterstück bedeutet nämlich genau das. Wenn jemand hergeht und wirklich von Hand etwas mit viel Planung, mit viel Zeit, mit viel Arbeitseinsatz herstellt. Nicht so maschinelle Fertigung in China irgendwo, ja, wo alles so vom Band rauskommen. Gott hat uns nicht so geschaffen in Christus. Als wir durch Glauben an Jesus Christus zu einer neuen Schöpfung wurden, hat Gott wirklich ein Meisterwerk aus uns gemacht. Und du verstehst, wie Gott uns neu geschaffen hat. In unserem Inneren. Ja? Wenn ich von Neuem geboren werde und ich bin vorher glatzert, bin ich nachher auch noch glatzert. Leider würden manche Leute sagen, mir ist es wurscht. Ich habe immer gemeint, das kommt von meiner Mutter, von ihrer Familie. Und wir haben gestern alte Fotos angeschaut und der Opa von meinem Papa war auch glatzert. Vielleicht ist ja doch eine Wildmannssache. Wenn ich vor meiner Geburt blaue Augen hatte, hatte ich nachher auch noch blaue Augen. Wenn vorher mein Lieblingseis Pistazieneis war, war nachher auch noch mein Lieblingseis Pistazieneis, oder? Ja. Gott ändert nicht unseren Körper, Gott ändert nicht unbedingt unsere Seele. Und manchmal die Dinge in unserer Seele wollen es dann nicht so harmlos wie Pistazieneis. Ja? Und deswegen manchmal die Dinge, die bleiben uns noch ein bisschen, die Seele haben wir ja noch. Was nichts Schlechtes ist. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich nach Hause komme. Jetzt war ich lang weg, dann wird die Begeisterung hoch sein. Aber ist egal, wenn ich nach Hause komme, ich habe eine wirklich liebe Frau und zwei wirklich liebe Kinder. Mein Sohn ist 8, der heißt André, und meine Tochter ist 6, die heißt Audrey. Und ich komme nach Hause und die sind voll begeistert. Daddy, Daddy. Ich habe ja eine Army-Familie, die reden Englisch mit mir. So ist das Leben. Und da freut sich meine Seele, oder? Wenn meine Tochter kommt, mich umarmt und ist so happy, den Daddy zu sehen. Ist ja schön, dass wir eine Seele haben, weißt du? Ist ja was Gutes. Manchmal gibt es Dinge in unserer Seele, die nicht so förderlich sind, aber weißt du, da kann Gott uns helfen. Wie? Er wirkt von unserem Inneren heraus. Er hat unser Herz neu geschaffen, unseren Geist. Ja, das wirkliche Ich, der Steve, der da drin wohnt, der den Steve zum Steve macht. Oder der Erwin, der da drin wohnt, den Erwin zum Erwin macht. Oder der Heinz, der da drin wohnt, den Heinz zum Heinz macht. Ja. Der Heinz kennt mich schon, als ich ein Kind war, glaube ich. Ja? Und jetzt hört er mir zu, das ist ja lieb von dir, Heinz. Er nimmt mich trotzdem ernst. Aber Gott wirkt aus unserem Inneren heraus, aus unserem Herzen heraus. Er hat unser Herz neu geschaffen, unseren Geist neu geschaffen. Wenn die Leute sagen, was redest du von Geist, das ist irgendwie so komisch, sage ich, finde ich nicht. Du kannst auf die Uni gehen und was studieren? Geisteswissenschaften, oder? Und was befasst sich das mit dem Inneren des Menschen? Ja? Und Gott hat unseren Geist, unser Inneres neu geschaffen, unser Herz, was die Bibel auch als Herz bezeichnet. Ja? Das Innere. Und von innen wirkt er heraus. Und wenn wir ihn nur lassen, ja? Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir auf ihn schauen, wie schaue ich auf Jesus Christus? Wo habe ich Jesus Christus anfassbar? Darf ich mal bohren? Weil ich habe meine Bibel am Handy. Hier. Oder in meinem Fall ganz praktisch hier. Danke. Ich trage Jesus mit mir rum. Hier. Warum? Hast du schon mal Johannesbrief gelesen? Ja, Entschuldigung, Johannes Evangelium. Da steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann in Vers 14, glaube ich, muss ich aber nachschauen. In Vers 14 steht, und das Wort wurde Fleisch oder wurde zu einem Mensch und wohnte unter uns, nämlich Jesus Christus. Er ist das Wort Gottes. Ich habe Jesus anfassbar. Wenn ich zu Jesus schauen möchte und auf ihn schauen möchte und mich nicht ablenken lasse von den Umständen, wie mache ich das? Indem ich in sein Wort schaue, oder? Indem ich im Neuen Testament lese und schaue, was hat Gott für mich? Es ist eine gute Sache, eine schöne Sache, dass die Bibel so dick ist und so viel drinsteht. Weißt du, die Leute machen so, boah, die Bibel ist so dick, das lese ich nie. Da fangen sie an am Anfang und dann bei 4. Mose steigen sie dann aus. Ja. Hast du schon mal 4. Mose gelesen? Ist verständlich, ist nachvollziehbar. Ja. Und ich sage den Leuten dann, weißt du, es ist schön, dass die Bibel so dick ist, weil es heißt ja, ich weiß es jetzt trivial, aber es heißt ja was Altes und Neues Testament. Ja? Und das Testament ist was? Wenn die Tante Mitzi gestorben ist in Wien und die hat einen Haufen Kohle gehabt, und dann wirst du eingeladen zum Rechtsanwalt und je länger der liest in dem Testament, umso besser für dich, oder? Einverstanden? Nachdem dein Name gerufen wurde, je länger der liest, umso besser. Je dicker das ist, umso besser für dich. Und so, einige von euch schauen mich so an, wie, das finde ich nicht. Das ist makaber, dieser Vergleich. Aber ist so, im Neuen Testament ist auch jemand gestorben, nämlich unser Herr Jesus Christus. Und der hat uns ein Erbe hinterlassen. Und je mehr Tolles in diesem Erbe drin ist, umso besser für uns. Ja? Umso besser für uns. Er hat uns das hinterlassen, er hat uns das gegeben. Wo war ich stehen geblieben? Irgendwo in Epheser 2. Ah ja, wir sind Gottes Meisterstück. Vers 10. Er hat uns geschaffen, muss ich aufpassen, sonst wäre ich nie fertig. Ich habe gerade gesagt, ich predige kurz, vielleicht trifft das gar nicht rein. Entschuldigung. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun. Gute Taten sind also doch wichtig. Aber nochmal, was ist meine Motivation? Kommt das aus einem Herzen heraus der Dankbarkeit? Wenn ich den Müll raustrage für meine Frau und ich mache das so schnauben, erst schon wieder. Meine Frau versteht jetzt Deutsch. Die hat 5 Jahre in Österreich, jetzt kann ich mir das nicht mehr leisten. Ja. Dann sage ich, erst schon wieder. Wenn ich mit der Mama rede am Telefon, irgendwas, meine Frau, dann hört sie zu, weil sie weiß, es geht um sie. Es geht um Motivation. Wenn ich das so widerwillig mache, hat sie nichts davon, oder? Ich meine schon, der Müll ist wenigstens weg, aber es ist nicht optimal, sagen wir mal so. Und deswegen, unsere Motivation soll die richtige sein. Aus der Dankbarkeit Gott gegenüber an das, was er für uns getan hat. Die guten Taten, die er uns für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Dann ist es leicht, wirklich. Die Dinge, die ich so jetzt für den Herrn tue, wenn ich die tue, die fallen jetzt leicht. Weil nicht immer so mit Gott, weißt du, ich tue was für dich, du musst was für mich tun. Sondern einfach aus Dankbarkeit raus und auf ihn schauen, dann fällt es leicht. Vers 11. Deshalb denkt daran, dass ihr früher zu den Völkern gehörtet, die von den Juden die Unbeschnittenen genannten wurden, obwohl sie selbst nur äußerlich beschnitten sind. Du weißt, worum es geht. Es geht um den alten Bund, das Alte Testament, wird hier beschrieben. Da war eben das äußerliche Zeichen. Und er schreibt hier an die Leute, die in Ephesus wohnen. Weiß jemand, wo Ephesus ist? Da haben sie den Kebab erfunden, ja, in der Gegend, in der Türkei. Ja, genau. Ihr wart damals von Christus getrennt, vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen. Daran haben wir schon geredet. Darüber haben wir schon geredet, ja? Vom Bürgerrecht, Staatsbürgerschaft, so ist die Gerechtigkeit Gottes. Und er sagt das hier, Paulus sagt das genauso wortwörtlich. Ist also nicht nur mein Beispiel, haben wir vom Apostel Paulus abgekupfert. Ausgeschlossen und standet den Bündnis oder dem Bund Gottes und den damit verbundenen Zusagen als Fremde gegenüber. Was bedeutet das? Die Bibel ist voll von Zusagen oder Versprechungen oder tollen Dingen für uns. Aber, wenn wir nicht Gottes Kinder sind, ja, wenn wir von dem ausgeschlossen sind, weil wir keine Bürger sind, dann haben wir nichts davon. Gott kann die tollsten Dinge für dich haben, aber wenn du nicht im Glauben ihm gegenüber bist, hast du nichts davon. Ja, wären zwar da, aber du hast nichts davon. Das ist mir mal passiert, da waren wir irgendwo im Park und ich habe, wenn ich Bares bei mir habe, du weißt ja, nur Bares ist Wahres, hier auf Österreich, wenn ich Bares mit mir habe, dann stecke ich es immer in diese Hosentasche. Also wenn du mich berauben möchtest, du weißt jetzt, wo mein Geld steckt. Und da waren wir irgendwo im Park und meine Kinder wollten ein Eis, da hat es ein Standl geben. Und ich habe gewusst, ich habe irgendwo einen Geldschein eingesteckt. Ich glaube, es war sogar 50er. Und ich habe den komischerweise in die Jackentasche gesteckt, was ich normal nie mache. Und dann stehe ich dort und suche das Geld. Mein Geld ist weg, ich finde mein Geld nicht. Und der Bankomat war weit weg. Und dann haben die Kinder kein Eis bekommen. Waren ein bisschen enttäuscht, aber okay, sie haben es überlebt. Und dann später finde ich in der Jackentasche mein Geld. Das war ein Beispiel. Ich habe das Geld zwar dabei gehabt, wäre ja alles da gewesen, aber ich hatte nichts davon. Und so kann es uns gehen mit den Verheißungen Gottes. Du kannst es eingesteckt haben, du hast nichts davon, ja, wenn du nicht auf ihn schaust im Glauben. Ja. Vers 13. Doch jetzt seid ihr, die ihr damals Fernstehende wart. Ich habe zuerst gelesen, Fernsehende. Wie haben wir das mal durchgelesen? Warum Fernsehende? Wenn du jemand bist, der gern fernsieht, vielleicht ist es für dich. Auch wenn du ein Fernsehender bist, durch die Verbindung mit Jesus Christus und durch sein Blut wirst du zum Nahestehenden. Wie? Durch die Verbindung mit Jesus Christus. Das ist kein Plädoyer gegen das Fernsehen. Okay, ich sage nur, es war nur ein Scherz. Okay, wenn du gern was anschaust, dann Hans Hinterseher oder so, toll, mach das. Durch die Verbindung mit Jesus Christus und durch sein Blut sind wir zu Nahestehenden geworden. Er hat uns nahe an sich herbeigebracht praktisch. Durch das, was Jesus für uns getan hat. Vers 14. Denn er selbst ist unser Friede. Ist nicht schön? In dieser Welt brauchen wir Frieden. Jeder braucht Frieden. Wo finden wir Frieden? Er selbst ist unser Friede. Das hat mich so gesegnet. Da war ich bei einem Freund von mir bei der Hochzeit. Und dieser Mann kennt alle möglichen Leute, überhaupt in der katholischen Kirche. Und da war ein Mann aus der Schweiz, glaube ich, der ein sehr, sehr, ich weiß den richtigen Ausdruck nicht, vergib mir, der ein sehr hoher Beamter in der katholischen Kirche war. Das nennt man sicher keinen Beamten, aber ich weiß nicht. Der hat seinen Titel gehabt, Monsignor oder so irgendwie. Und ein sehr netter Mann. Ja, du hast ihm angemerkt, dass er sein Leben wirklich nur mit Studium verbracht hat. Er hat ganz weich, wenn er die Hand schüttelt, ganz so weiche Hände, weißt du, und so. Aber sehr, sehr, War das jetzt böse? Entschuldigung. Aber du weißt, was ich meine. Ja, so ein Typ. Und so hat das Outfit angehabt. Aber ganz, ganz netter Mann. Und ich durfte beim Essen dann, nach der Hochzeit, gab es so den geistlichen Tisch. Ja, da haben sie ihn hingesetzt und dann jemand von der griechisch-orthodoxen Kirche, glaube ich, und dann mich. Ja. Und wir haben uns dann unterhalten und dieser Mann war super. Ja, der war wirklich ein Traum, glaubt wirklich an den Herrn von ganzem Herzen, liebt den Herrn. Wirklich ein toller Mann Gottes, dieser katholische Priester. Und der hat mir erzählt von seiner Zeit in Jerusalem. Der war, glaube ich, 10 oder 15 Jahre lang war er in Jerusalem und hat dort eine katholische Institution geleitet. Und der hat mir einen Satz gesagt, den ich nie vergessen werde, der wirklich profund ist. Weißt du, was profund bedeutet? Wirklich, wow, das bedeutet wirklich was. Er hat gesagt, es ist so wichtig, dass wir dort sind, denn wir als Christen haben etwas weiterzugeben, nämlich Vergebung und Liebe. Und er hat gesagt, nichts gegen die jüdischen Leute, nichts gegen die Moslems, aber die kennen Vergebung nicht. Ja, das ist etwas, was wir als Christen weiterzugeben haben. An dieses Wort denke ich oft, ein sehr weises Wort. Warum? Wir haben Vergebung, wir können Vergebung, wir sollen Vergebung weitergeben können. Warum? Weil wir auch Vergebung erfahren haben. Uns ist vergeben worden. Durch Jesus Christus ist uns vergeben worden. Und deswegen können wir das und sollen wir das weitergeben. Und er hat eben darüber gesprochen, wie wichtig das war. Er selbst ist unser Friede, der aus beiden eine Einheit gemacht und durch sein körperliches Sterben die Mauer der Feindschaft niedergebrochen hat. Ich habe schon gesagt, du möchtest kein Feind Gottes, das ist schlecht, wenn man ein Feind Gottes ist. Ja, nicht gut. Schaut schlecht aus. Lies das Alte Testament. Aber hier sagt das Wort, er hat diese Mauer der Feindschaft niedergebrochen. Warum sind wir heute keine Feinde Gottes? Sondern seine Familie, seine Freunde, seine Kinder. Dadurch, dass Jesus Christus die Mauer niedergerissen hat. Und nachdem er gestorben ist, ist dieser Vorhang im Tempel, du kennst die Geschichte, zerrissen worden von oben nach unten. Warum? Das war Gottes Zeichen dafür. Diese Mauer ist jetzt nicht mehr da. Gott musste getrennt leben. Stell dir mal von seiner Perspektive vor, was das bedeutet. Ja, Gott hat den Menschen geschaffen, warum? Für Gemeinschaft. Damit er ihn liebt und dass er zurückgeliebt wird von ihm. Und Liebe ist halt freiwillig, oder? Du kannst dir niemanden in den Keller sperren, dich zwingen, dich zu lieben, dann gehörst du ins Gefängnis. Ja? Keine Frage, gibt's auch. Aber das funktioniert nicht. Und Gott ist nicht so. Deswegen gab es einen Baum, deswegen gab es die freie Entscheidung, dass Leute sich entscheiden können, möchte ich Gott lieben oder nicht. Sonst wäre das nicht echt gewesen, weißt du? Und du musst dir mal vorstellen, von Gottes Perspektive, so lange musste er dann getrennt leben von seinen Menschen, die er an sich geschaffen hat, um Gemeinschaft zu haben. Und deswegen ist in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, der Vorhang zerrissen worden, weil Gott konnte es nicht mehr länger ertragen. Er hat so schon gewartet auf diesen Augenblick, dass er wieder das Leben mit den Menschen verbringen kann. Dass er Gemeinschaft mit ihm haben kann. Und heute noch durch Jesus Christus, dass er in uns wohnt. Ist es nicht schön für ihn und für uns? Er ist in uns. Wir können Gott nicht verlieren. Gott bleibt nicht irgendwo, auch egal wo du hingehst, egal was du machst. Ich sage dir jetzt heute, gebe ich dir ein großes Geheimnispreis. Gott ist immer dabei. Wenn du ins Kino gehst, denkst du dann darüber nach, meine Leber, nehme ich dir halt mit oder was willst du zu Hause? Und genauso ist es mit Gott. Ganz egal wo du hingehst und was du machst, Gott ist dabei. Wir kommen manchmal zu Gott und sagen, das tut mir so leid, du kannst dir nicht vorstellen, was ich gemacht habe. Und Gott denkt sich, ja, ich war dabei. Ich glaube, wenn wir als Christen mehr Bewusstsein haben, dass Gott dabei ist, fällt uns auch das richtige Leben leichter, oder? Stell dir vor, Pastor Bob wäre immer dabei bei dir. Immer. Du fährst mit dem Auto in die Arbeit, er sitzt am Rücksitz. Hallo. Ich reg mich weniger über Leute auf, die beim Auto fahren, wenn mein Papa dabei ist, wirklich. Hat einen interessanten Einfluss auf dich. Für dich vielleicht auch. Aber so ist es. Gott ist bei uns, okay? Er ist immer in uns. Er ist immer mit uns. Vers 15. Hier kommt was wirklich Schönes. Dadurch, wodurch, dass er eben diese Mauer niedergerissen hat, dadurch hat er das Gesetz mit seinen Vorschriften und Geboten beseitigt. Um zwischen Juden und Nichtjuden Frieden zu stiften, ja, um die beiden in seiner Person zu dem einen und neuen Menschen zu formen. Kurzer Nebengedanke, wir kämpfen nicht irgendwie gegen die Juden, die sind nicht irgendwie gegen uns oder wir gegen sie. Ja, Gott möchte, dass wir irgendwie in Einheit. Jesus Christus ist für alle gestorben, ja, und wir dienen denselben Gott, ja, und ich respektiere unsere jüdischen Freunde sehr. Es ist genau wie bei den Christen. Es gibt Leute, die sich Christen nennen und überhaupt nicht an Gott glauben. Es gibt Leute, die sich Juden nennen und nicht wirklich an Gott glauben. Es gibt Leute, die sich Christen nennen und sehr wohl, sehr intensiv an Gott glauben. Es gibt Leute, die sich Juden nennen und sehr wohl, sehr intensiv an Gott glauben. Okay? Nur so viel zu dem Thema. In den beiden in seiner Person. Aber es ist schön, er hat das Gesetz mit seinen Vorschriften und Geboten beseitigt. Warum? Nochmal, hat Gott seine Meinung geändert, was jetzt richtig und falsch ist? Nein, aber jemand anderer hat den Preis dafür bezahlt. Da könnt ihr jetzt lang erklären, lang drüber reden, aber dafür haben wir keine Zeit, deswegen machen wir einfach weiter. Um diese mit einem Leib mit Gott zu versöhnen, wir sind mit Gott versöhnt. Und das ist ja das Schöne. Jetzt, wenn wir über unseren Glauben sprechen, ich glaube, wenn wir das Evangelium verstehen, dass Gott sich mit uns versöhnt hat als Menschen, können wir es auch leichter weitergeben. Das hast du sicher gemerkt. Und wo ich dann verstanden habe, was Jesus Christus für mich getan hat, plötzlich fiel es mir so viel leichter, darüber zu sprechen. Wenn mir die Leute heute was über meinen Glauben fragen, dann sage ich einfach, ja, ich bin ein Christ und ich glaube an Jesus Christus. Und ich glaube, weil er alles richtig gemacht hat und weil er am Kreuz gestorben ist und ich an ihn glaube, muss ich nicht alles richtig machen. Und ich werde nicht beurteilt und bewertet. Zu dem kommen wir jetzt noch. Das muss ich jetzt unbedingt noch reinbringen, deswegen lese ich weiter. So ist er gekommen und hat euch den Fernstehenden, die gute Nachricht vom Frieden gebracht und den Nahenstehenden ebenso. Jetzt Vers 18. Zu dem wollte ich hinkommen. Denn durch ihn. Durch wen? Hans Hinterseer. Nein, durch Jesus Christus. Nichts gegen Hansi. Ich habe einen guten Freund, der hat für ihn gearbeitet und hat gesagt, er ist ja ein netter Mann. Okay. Denn durch ihn haben wir beide in einem Geist freien Zugang zum Vater. Durch Jesus Christus haben wir was? Freien Zugang zum Vater. Ich gebe dir ein Beispiel für freien Zugang. Ich habe ein bisschen nachgedacht, dass mir was einfällt. Also es ist ungefähr 20 war er größenordnungsmäßig. Ist schon wieder fast 20 Jahre her. Aber also ungefähr so 20 Jahre war er größenordnungsmäßig. War ich in Deutschland, habe einem Mann geholfen mit so einer Anlage. Das habe ich mit so einer Tonanlage. Das war früher mein Beruf. Ich war 15 Jahre Tontechniker. Da kenne ich mich ein bisschen aus. Und ich habe dem geholfen mit der Anlage. Und das war in Heidelberg in Deutschland. Und dieser Mann ist ein Army und seine Frau hat irgendwann einmal dort am Militärstützpunkt gearbeitet. Ja? Und dieser Mann aus Heidelberg, der Army war, der sagt zu mir, hey, geh mal Mittagessen. Komm mit, gehen wir Mittagessen. Und wir fahren jetzt auf den Militärstützpunkt. Ich habe gesagt, okay. Dann fahren wir hin. Da gibt es dann, kannst du rein und dann gibt es ein Gebäude, da kriegt man Essen. Und da steht einer da und der kontrolliert, wer da rein und raus geht. Damals hatte ich noch nicht Haare, damals hatte ich noch Haare. Ja. Jetzt könnte man hier verwechseln für jemanden, der so im Army-Militär ist oder so, ja, mit dem Haarschnitt. Passiert mir auch manchmal. Aber damals war das noch nicht so. Damals habe ich so eine Nagmatten gehabt, weißt du, vorne kurz, hinten lang. Ja, das war damals cool, vor 20 Jahren. Glaubst du vielleicht heute nicht, aber. Und jedenfalls, dann war ich da mit meiner Knackmatte. Und er kommt hin und zeigt ihm irgendein Katerl, ja, und der macht, das war so ein Seil, ja, was man so auf und zumachen kann, der macht das Seil auf und sagt, ja, komm ins Rein. Und das Interessante war, das ist jetzt ein Militärstützpunkt. Ja, da darf nicht jeder rein und raus. Da musst du irgendwie berechtigt sein. Und dieser Mann, der hat mich nicht einmal gefragt, wie ich heiße, wer ich bin, wo ich herkomme, wie alt ich bin, der hat mich gar nichts gefragt. Mein Freund hat sein Katerl hergezeigt und dann sind wir beide reinmarschiert, aus, fertig. Der hat mich nicht gefragt, welche politische Gesinnung ich habe, ob ich ein Terrorist bin. Übrigens, wenn du nach Amerika auf Urlaub fährst, fragen sie sich das alles. Ja? Sind sie ein Terrorist? Wirklich. Steht drauf, musst du dann ankreuzen, ja, nein. Das machen sie deswegen, damit sie dich dann noch länger ins Gefängnis stecken können, weil dann können sie sagen, du hast gelogen auch noch. Das ist der einzige Grund, wirklich. Das ist der Grund, warum das am Formular steht. Scheint irgendwie lustig, aber das ist wirklich der Hintergrund, warum sie das machen. Auf jeden Fall, da kriegst du all diese Fragen. Mich hat der überhaupt nichts gefragt. Ich war bei dem dabei. Was hat der gemacht? Der hat meinen Freund beurteilt. Der hat seinen Ausweis betrachtet, hat ihn beurteilt, ob er die Voraussetzungen erfüllt. Und ich bin dann einfach mit hinein. Und so ist es mit Gott und uns. So haben wir Zugang zum Vater. Weißt du, Gott beurteilt uns nicht. Der fragt nicht nach, ob wir alles richtig gemacht haben. Der gibt uns keinen Fragebogen, sind Sie ein Terrorist? Ja, nein. Ja. Sondern er betrachtet Jesus. Er sieht, was Jesus für uns getan hat. Und wie kommen wir mit Jesus zum Vater? Einfach im Glauben an Jesus. Und dass wir uns bewusst sind, was er für uns getan hat. Und wenn wir mit Jesus praktisch vor den Vater kommen, dann betrachtet er Jesus oder sein Kater, wenn du so möchtest, und er lässt uns hinein. Weil er wird beurteilt und ich nicht. Das ist Gnade. Und so können wir dem Herrn vertrauen und so haben wir Zugang zum Vater. Und was immer wir brauchen in unserem Leben, wenn wir mit Glauben und mit offenen Armen zu ihm kommen und sagen, ich glaube an Jesus Christus, danke, was er für mich getan hat, so öffnet uns der Vater die Tür zu seinen Segen ein. Können wir vielleicht gemeinsam beten zum Abschluss? Ist das okay? Vielleicht stehen wir gemeinsam auf und schließen die Augen und beten ganz kurz. Himmlischer Vater, wir danken dir heute für dein Wort. Danke für deine Liebe. Danke, was es bedeutet, dass wir dein Wort haben, dass wir es kennenlernen dürfen. Amen. Und gemeinsam möchten wir dir heute danken, was du durch deinen Sohn Jesus Christus für uns getan hast. Jesus, wir danken dir für dein Opfer am Kreuz. Und dass du, der Sohn Gottes, für uns den Preis bezahlt hast. Und dass wir auf dich schauen dürfen und von dir und durch dich empfangen dürfen. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns hier, dass du dieses Wort in uns versiegelst, dass du uns ganz neu und frisch für uns machst. Und dass wir wissen können, wir sind geliebt, wir sind angenommen, uns ist vergeben durch deinen Sohn Jesus Christus. Und dass, wenn wir zu dir kommen, dass wir wissen dürfen, du hast uns unser Anliegen schon beantwortet. Du hast unsere Bitte schon geantwortet durch deinen Sohn Jesus Christus. Und alles, was wir brauchen, dein Wort sagt, alles, was wir zu einem gottseligen Leben brauchen, zu einem guten Leben brauchen, ist uns schon gegeben durch deinen Sohn Jesus Christus. Und dafür danken wir dir und loben dich in deinem Namen. Amen. 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 Amen.